Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Handelsgespräche zwischen den USA und China laufen in Großbritannien. Die ersten Kommentare sind optimistisch. China hat stückweit die Exportrestriktionen für seltene Erden gelockert. Das war eine Forderung der USA. Gleichfalls verlangt China eine Lockerung der Exportrestriktionen für Technologie und insbesondere für Halbleiter von den USA in Richtung China. Wenn man an der Stelle näher rückt, wäre das natürlich für den Tech-Sektor ausgesprochen bullisch. Diese Woche haben wir die Nvidia GTC-Konferenz in Paris. Wir haben heute die Entwicklerkonferenz von Apple. Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Tim Cook hier eine Rede halten. Außerdem melden Oracle und Adobe diese Woche Ergebnisse. Bei Tesla sehen wir anhaltend Gegenwind. Das Brokers Baird und Argus senken beide die Einstufungen der Aktie und die Kursziele ab. Unter anderem wegen übertriebenem Optimismus zum Thema Robotaxis. Und man befürchtet außerdem, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal enttäuschen könnten. Wir haben ansonsten die Staatsanleihen im Fokus diese Woche. Die Verbrauchererzeugerpreise, wie gesagt, werden wichtig sein. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir die Auktion von 3-, 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen. Das kann die Renditen auch nochmal maßgeblich mit beeinflussen. Ja, Robinhood und AppLovin unter Druck. Warum? Weil sie nicht im S&P 500 aufgenommen wurden. Das war die große Hoffnung. Aber der S&P, die Konstellation, wurde unverändert beibehalten. Wie immer an dieser Stelle erst einmal der Hinweis, das hier ist keine Anlageberatung. Also tauchen wir ein in die Marktgeschehnisse. Ja, ein erst einmal flauer Start in den Tag mit dem Nasdaq, der jetzt ein bisschen mehr Dynamik hat. Wir haben in dieser Woche sehr viele Tech-Ereignisse. Die Nvidia GFC-Konferenz in Paris. Wir haben an diesem Montag die Rede von Apple CEO Tim Cook auf der Entwicklerkonferenz. Bei Cisco läuft auch aktuell eine Tech-Konferenz. Wir haben in dieser Woche auch die Ergebnisse von Oracle und Adobe und jetzt positive Analystenkommentare zu IBM und insbesondere zu AMD. Bei Nvidia geht es auch bergauf. Das hat so ein bisschen mit den Handelsgesprächen zu tun, die aktuell in London stattfinden zwischen China und den Vereinigten Staaten. Den USA geht es vor allen Dingen im ersten Schritt darum, auch eine Lockerung der Exportrestriktionen im Bereich der seltenen Erden zu bekommen. Bereits am Freitag hieß es, dass diese Exportrestriktionen für die drei großen US-Autokonzerne bereits aufgehoben wurden und vereinzelt auch die Restriktionen generell für die USA und auch für Europa scheinen anscheinend gelockert zu werden. Dreht man jetzt den Spieß um, geht es China vor allen Dingen auch um die Exportrestriktionen von Technologie in Richtung China, insbesondere um Halbleiter. Und man muss sich immer wieder Erinnerung rufen, dass Jensen Huang, der CEO von Nvidia, ja auch in den letzten Wochen mehrfach betont hat, dass sich die USA keinen Gefallen tun mit den Restriktionen. China hat jeden zweiten AI-Researcher der Welt. Dort sitzen die nun mal und China hinkt den Vereinigten Staaten in Sachen AI anscheinend auch nicht wirklich hinterher. Dementsprechend sei es ratsam, an diesem großen Markt teilzuhaben und die Restriktionen zu lockern. Das ist übrigens einer auch der Gründe, weshalb AMD anzieht. Denn der Gegenwind durch die Exportrestriktionen bedeutet 800 Millionen Dollar, wie gesagt, Gegenwind allein für AMD. Heute Morgen hebt die Citigroup das Kursziel auf $120 an. Man darf bei AMD auch nicht vergessen, dass am 12. Juni dort der Advancing AI-Tag stattfindet. An dem Tag wird auch neue Technologie vorgestellt. Das könnte den Aktienkurs also auch dementsprechend anfangen. Jetzt bleibe ich mal direkt dabei. Bei IBM hebt die Bank of America das Kursziel auf $290 an. Man hält den Wert für ein defensives Investment mit mehr Umsatzwachstum down the road im Technologieuniversum. Die Citi hebt auch das Kursziel von Micron auf $130 an. Hier werden am 25. Juni die Ergebnisse gemeldet und man geht davon aus, dass die Aussichten angehoben werden. Also im Tech-Universum haben wir wieder überwiegend positive Analystenkommentare. So, insgesamt steigen die Kursziele für die Wall Street weiter. Die Citigroup hebt das Jahresendziel von 5.800 auf 6.300 im S&P 500 an. Das politische Umfeld dürfte volatil bleiben, wobei das Marktumfeld, das fundamentale Marktumfeld immer noch solide sei und auch, wenn es immer wieder Drohungen geben dürfte in Sachen Handelszölle und vereinzelt auch Sektorenzölle, dürfte die Reaktion der Wall Street nicht mehr so allergisch sein wie im Umfeld des Aprils, also ne, als am 2. April die reziproken Zölle gemeldet wurden. Es ist übrigens jetzt das fünfte Haus, das in den letzten zwei Wochen die Jahresendziele für den S&P angehoben hat. Der RBC Capital sieht den Index jetzt bei 5.730, die Deutsche Bank bei 6.550, Barclays bei 6.050 und JP Morgan bei 6.000. Also so sehr, wie man im April gesenkt hat, wird jetzt im Mai schon wieder angehoben. Ja, wir sehen bei den Aktien von Robinhood und AppLovin Gewinnmitnahmen. Die Hoffnung war groß, dass diese Werte im S&P 500 aufgenommen werden. Aber der Index wird in der Konstellation zunächst beibehalten und dementsprechend sehen wir bei diesen Werten Gewinnmitnahmen. Ich will aber, bevor ich bei Einzelwerten weitermache, nochmal aufs große Bild eingehen. Wir haben heute Abend also die Rede von Tim Cook, der CEO von Apple, redet auf der dortigen Entwicklerkonferenz. Wir haben heute dann auch noch das Verbrauchervertrauen der Notenbank von New York. Das wird um 17 Uhr eurer Zeit gemeldet für den Mai. Und ein Punkt, der in dieser Woche sehr wichtig sein wird, der Anleihemarkt. Wir haben am Mittwoch vor dem Opening der Wall Street die Mai-Verbraucherpreise, die im Vergleich zum April gestiegen sein sollen, insbesondere im Vorjahresvergleich bei der Gesamt- und bei der Kernrate. Die Erzeugerpreise werden auch wichtig sein am Donnerstag. Die Universität von Michigan meldet dann das Verbrauchervertrauen vom Juni am Freitag. Auch hier gibt es die Inflationskomponente. Und wir haben in dieser Woche auch sehr viele Auktionen von Staatsanleihen. Morgen die Dreijährigen, am Mittwoch die Zehnjährigen, am Donnerstag die 30-Jährigen. Und je nach Nachfrage können die Renditen der Staatsanleihen dadurch auch mit beeinflusst werden. Das dürfte in dieser Woche neben den Handelsgesprächen einer der ganz wichtigen Faktoren sein für die Entwicklung des Aktienmarktes, mal abseits der gesamten Tech-Konferenzen und Ergebnisse, die diese Woche noch gemeldet werden. So, China haben wir schon durchgesprochen. Die Handelsdaten aus China waren nicht erfreulich. Die Exporte sind im Mai nur um 4,8% gewachsen. Erwartet wurden 6% und insbesondere die Exporte in Richtung USA haben den größten Einbruch seit der Pandemie. Die Importe sind um 3,4% gesunken. Es wurde nur ein Rückgang von 0,8% erwartet. So, ansonsten signalisiert Japan, man macht Fortschritte bei den Handelsgesprächen, ob man bereits im Umfeld des G7-Gipfels Mitte Juni einen Erfolg, einen Durchbruch melden kann. Das sei allerdings noch nicht sicher. Südkorea betont auch, man habe mit Trump gesprochen, die Gespräche machen Fortschritte. Und die US-Delegation, die aktuell in Indien ist, um den Handelsdeal dort zu besprechen, hat den Aufenthalt verlängert. Auch ein Signal, dass anscheinend die Gespräche in die richtige Richtung gehen. Ja, wir haben ja neben der Handelspolitik noch das leidige Thema des neuen Steuerabkommens und der Ausgabenpläne von Donald Trump. Die sogenannte Reconciliation Bill, die jetzt im Senat liegt. Man wird also dort einen eigenen Vorschlag erstellen, der sehr anders aussehen soll als der Vorschlag aus dem Repräsentantenhaus. Das würde auch bedeuten, dass damit eine Gesamtabstimmung sehr schwierig wird, ob Trump dann am 4. Juli, also vor dem Unabhängigkeitstag, tatsächlich schon die Vereinbarung unterschreiben kann, ist alles andere als sicher. Und was ausländische Investoren nach wie vor sehr stark interessiert, was passiert mit Sektion 899, die vorsieht, dass das Weiße Haus nicht nur einen Handelskrieg anzetteln kann, sondern auch einen Kapitalkrieg, sollte es notwendig sein. Wenn amerikanische Firmen vom Ausland diskriminiert werden, dann könnte Washington dann eine Art Zusatzvergeltungssteuer verlangen, zum Beispiel auf passive Einkommen wie Dividenden, Zinsen oder Gewinnausschüttungen an ausländische Unternehmen. Jetzt liest man in der Financial Times, dass der Widerstand seitens des Lobbyismus in den USA, also seitens der Unternehmen, zunehmend wächst. Der Standort Amerika wird dadurch natürlich untergraben, aber das Finanzministerium unter Scott Bessent macht sich immer noch sehr stark dafür, dass diese Sektion drin bleiben muss in dem neuen Gesetzesentwurf. Man brauche dieses Ventil, um Stärke bei Verhandlungen zu haben. Naja, also das Thema ist noch nicht vom Tisch. Das dürfte ausländische Investoren besonders interessieren. So, was allerdings große Fortschritte macht aus US-Sicht, ist das Thema der Bankenregulierung. Die soll deutlich überarbeitet und gelockert werden. Die neue Chefin der Notenbank für Bankenregulatorik betont also, dass man möchte, dass Banken von den Schattenbanken, Private Equity, Hedgefonds, wieder mehr Marktanteile zurückgewinnen. Man wird also die Bankenregulatorik entsprechend lockern. Apropos Bankenregulatorik und Fed. Wir hatten im Oktober letzten Jahres ein Interview von Finanzminister Scott Bessent im Anlegermagazin Barron's. Und da drin war zu lesen, dass im Prinzip Donald Trump ja schon weit vor dem Ende der Amtszeit von Jerome Powell einen neuen Chef der Notenbank benennen könnte. Man könnte das fast eine Art Schatten-Fed-Chef nennen. Und tatsächlich am Freitag gibt also Donald Trump bekannt, so am Rande, dass man schon in Kürze einen Nachfolger benennen könnte. Die offizielle Amtszeit von Powell endet ja eigentlich erst im Mai kommenden Jahres. Aber wenn Donald Trump schon jetzt den Nachfolger benennt und dieser Nachfolger äußert sich öffentlich über Inflation, Wachstum und Geldpolitik und der bekommt entsprechend Aufmerksamkeit, wird fast so eine Art Schattenchef der US-Notenbank ins Leben gerufen, der quasi Aufmerksamkeit von Jerome Powell wegnimmt. Ob der Kapitalmarkt das wirklich feiern wird, weil damit natürlich doch irgendwo auch die Unabhängigkeit von Powell und die Agierungsmöglichkeiten von ihm Stück weit mit untergraben werden. Also anscheinend rücken wir näher in diese Richtung. Und apropos Musk und Trump, wir haben hier anhaltend negative Analystenkommentare. Das Brokerhaus Baird mahnt zum einen, dass das politische Risiko, das Risiko durch Musk bei Tesla zugenommen habe aufgrund des Konfliktes. Und der zweite Faktor, das Brokerhaus befürchtet, dass Elon Musk in Sachen Robotaxi-Launch in Austin, Texas im Juni zu viel Hype aufgebaut hat. Letztendlich gesehen darf man den Konkurrenzkampf in dem Sektor zum Beispiel mit Waymo und Uber nicht unterschätzen. Letzte Woche hatte bereits Goldman Sachs die erwarteten Auslieferungen für das jetzt laufende zweite Quartal deutlich reduziert. Wenn die Erwartungen von Goldman eingehalten werden, werden die durchschnittlichen Schätzungen also erneut verfehlt. Auch das Brokerhaus Argus hat die Prognosen reduziert und Bloomberg berichtet, dass Analysten insgesamt die Auslieferungszahlen, die Schätzungen für Tesla aufgrund der flauen Nachfrage weiter reduzieren. Tja, Tesla verliert außerdem den Chef des Bereiches Optimus Humanoide Roboter. Und zwar verlässt Milan Kovac das Unternehmen. Er galt als Schlüsselfigur für den Aufbau der Infrastruktur in Sachen Optimus, also auch hier Gegenwind. SpaceX, 22 Milliarden Dollar an Regierungsaufträgen liegen SpaceX vor. Und hier schreibt die Washington Post, die im Übrigen Jeff Bezos gehört, ne, Amazon-Blue Origin-Konkurrenz von SpaceX. Hier schreibt die Washington Post also, das Pentagon und NASA beide suchen Alternativen zu SpaceX. Könnte ja zum Beispiel Blue Origin sein. Ne, Jeff Bezos, Amazon, Washington Post. Ne? Also, naja. Aber natürlich ist die Washington Post unabhängig, nicht wahr? Ja, Warner Brothers Discovery, darüber hatten wir wochenlang schon gemunkelt, wird also zerschlagen in zwei unabhängige Unternehmen in dem Bereich Streaming und Studios im einen und dann im Bereich Global Networks. Global Networks beinhaltet dann das traditionelle Fernsehgeschäft, das bisher die Erfolge im Streaming- und Studiobereich immer wieder überschattet hat. Die Zerschlagung soll bis Mitte kommenden Jahres vollzogen werden. Es gibt nur einen Haken. Der Leverage, die Verschuldung, ist insgesamt noch sehr hoch. Das heißt, auch wenn die Aktie jetzt profitiert, ob das auf Dauer tatsächlich die Erfolge bringen wird, die man sich erhofft, das steht in den Sternen. Aber zunächst einmal ist es natürlich positiv, dass der dynamischere Streaming- und Studio-Bereich ausgegliedert wird. Global Networks wird danach immer noch einen mindestens 20% Anteil an Studios und Streaming halten. So, Qualcomm im Plus, man übernimmt Alphawave IP für 2,4 Milliarden Dollar. Das hatte das Wall Street Journal heute Morgen schon letztendlich berichtet. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Up- und Downgrades. Die Analystenkommentare hatten wir schon besprochen. AMD, wie gesagt, die im Tech-Sektor Fokussieren wir uns mal auf den Nicht-Tech-Bereich. Boeing wird bei RBC Capital zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von $230. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung. Das Investorenvertrauen nimmt also zu, dass man im Jahr 2027 und 2028 wieder einen Cashflow, einen frei verfügbaren Cashflow von 10 bis 12 Milliarden Dollar generieren kann. Am Rande bemerkt, Boeing hat auch wieder die Auslieferung von kommerziellen Flugzeugen an China aufgenommen. Ansonsten Lululemon nach den lausigen Zahlen letzte Woche. Barclays senkt das Kursziel auf $270, bleibt nur bei halten. McDonald's wird von einem weiteren großen Investmenthaus abgestuft. Da hatten wir letzte Woche schon eine Abstufung. Dieses Mal ist es Morgan Stanley. Das Kursziel sinkt auf 324. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Also in anderen Worten, der strukturelle Druck auf die Fastfood-Industrie wird auch an McDonald's nicht vorübergehen. So, Oracle meldet diese Woche noch Zahlen. Am Mittwoch nach dem Closing, BMO Capital hebt das Kursziel im Vorfeld auf $200 an. Wohlgemerkt mahnt man, dass die operativen Margen im Fiskaljahr 26 und 27 wegen den Abschreibungen der Depreciation an Dynamik verlieren werden. Also die Margen könnten unter Druck geraten. Jefferies hebt auch das Kursziel auf $200 an, bleibt auch bei Kaufen und sagt, die Umfragen zeigen, dass Nachfrageumfeld im vierten Quartal des laufenden Fiskaljahres sei stabil gewesen. So, das war's von der Wall Street. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.